Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Opferzahlen in der Türkei und in Syrien steigen immer noch jeden Tag. Das Erdbeben hat auch das UNESCO-Welterbe beschädigt. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem über Architektur, die Leben retten kann, über eine ungewöhnliche Fledermaus-Inszenierung, eine Odyssee aus Sicht der Frauen und über Industriefotografie im geteilten Deutschland. Ich bin Anja Reinhardt. Guten Abend. Es ist die schlimmste Katastrophe seit 100 Jahren, so der UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths, der heute in der türkischen Provinz Karamanmaras war. Mehr als 25.000 Menschen sind bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien umgekommen. Hunderttausende sind obdachlos. Die UNESCO meldet heute nochmals schwere Schäden an Kulturstätten in beiden Ländern. Bilder von der Altstadt im syrischen Aleppo haben schon vor Tagen einen Eindruck von den Zerstörungen gegeben. Auch in der Türkei wurden zusammengesackte, teils jahrhundertealte Bauten dokumentiert. Was das Erdbeben für das Kulturerbe in der Region bedeutet, darüber konnte ich mit Felix Pearson sprechen, Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Istanbul. Ich habe ihn zunächst gefragt, was mit den Grabungsstellen im Erdbebengebiet zurzeit passiert.
Also in einer solchen Situation und einer Katastrophe eines solchen Ausmaßes fragen sich natürlich auch die in der Türkei tätigen Archäologinnen und Archäologen, was sie tun können, zunächst einmal im humanitären Bereich, der im Moment natürlich absolut im Vordergrund steht. Ich weiß beispielsweise, dass im Katastrophengebiet Grabungshäuser, wo sonst im Sommer die Teams arbeiten, geöffnet wurden für die notleidende Bevölkerung in der Umgebung, aber auch für den türkischen Katastrophenschutz und für NGOs. Grabungshäuser sind für solche Zwecke durchaus geeignet, weil sie sind geräumig, sie bieten Unterkunft und Betten, Schlafplätze für zahlreiche Personen, sie haben häufig größere Küchen. Genau in dieser Art und Weise wird im Moment das Grabungshaus in Zeugma, nordöstlich von Gaziantep, genutzt. Ich weiß aber auch, dass ein archäologisches Institut, was erst kürzlich mit EU-Hilfe in Gaziantep, also in einer der besonders betroffenen Städte, errichtet wurde, in einer restaurierten armenischen Kirche mit einem modernen Anbau, dass das jetzt auch geöffnet wurde und eben zur Versorgung der Bevölkerung dient.
Sie haben gerade Gaziantep angesprochen. Da gibt es eine alte Festung auf einem Hügel, die teilweise zusammengebrochen ist. Welche Kenntnis haben Sie über die Zerstörungen?
Ja, grundsätzlich muss man erst einmal sagen, dass diese Katastrophe ein Gebiet betroffen hat, was genau an der Schnittstelle zwischen Kleinasien und dem Vorderen Orient liegt und eben aufgrund dieser Schnittstellensituation kulturhistorisch und archäologisch eigentlich immer schon unglaublich wichtig war und besonders reich ist an Denkmälern. Das geht eben von diesen frühen Monumenten aus der Zeit der Sesshaftwerdung der Menschen am Göbekli-Tepe über Denkmäler der Bronzezeit, der hellenistischen und römischen Epoche bis eben in die islamische Stadtkultur oder das syrische Klosterwesen hinein. Insofern müssen wir einfach davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Denkmäler betroffen sind. Gaziantep hatten Sie bereits erwähnt, die Zitadelle. Ähnliche Informationen gibt es zur Zitadelle und zu den Befestigungen von Diyarbakir, Antakya, eine Stadt, das antike Antiochia, die offenbar, was man liest und sieht in den Bildern, zu erheblichen Teilen wirklich zerstört ist. Dort ist bekannt, dass ein historistisches Parlamentsgebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert stark beschädigt wurde. Es gibt aber sicherlich auch noch weitere Schäden. In Malatya ist die historistische Yeni Camii eingestürzt und man könnte diese Liste jetzt weiter verlängern. Ich denke, bis man da ein vollständiges Bild hat, wird es noch einige Zeit dauern.
Die Generaldirektorin für Kulturerbe und Museen in der Türkei hat vor wenigen Tagen gesagt, dass bis auf kleinere Schäden und Risse die Museen eigentlich nicht gefährdet seien in dem besonders betroffenen Gebiet. Sammlungen aber dann doch vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden sind. Wie bedeutend sind diese Sammlungen?
Ja, das sind hochbedeutende Sammlungen. Also in Gaziantep im sogenannten Zeugma-Museum ist eine der reichsten Sammlungen antiker Mosaiken. Ähnliches gilt für Hatay und Antakya und das Hatay-Museum auch, aber auch für viele kleinere Museen. Also es ist sicherlich richtig, dass dort auch präventive Maßnahmen ergriffen werden, soweit das im Moment möglich ist und nicht auf Kosten natürlich der humanitären Hilfe geht.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange es dauern könnte, die Schäden wieder zu reparieren, wieder aufzubauen, so wie es vorher war?
Ich meine, das ist alles ein mehrstufiger Prozess. Ich denke, am Anfang muss erstmal stehen, sich ein Bild zu verschaffen, was geschädigt ist. Da ist die türkische Seite ja dabei und hat auch entsprechende Informationen schon veröffentlicht. Ein positiver Aspekt ist vielleicht, die Türkei ist eigentlich immer schon eine Art internationales Labor für archäologische Forschung, aber auch für Konservierung gewesen. Und es gibt hier sehr, sehr viele türkische und sehr viele internationale Teams, die auch eng zusammenarbeiten. Das Deutsche Archäologische Institut ist ein Teil davon. Es gibt also sehr viel Know-how, es gibt sehr, sehr viele engagierte Menschen. Und ich denke, dass auch in diesem Bereich die Türkei mit einer starken internationalen Unterstützung rechnen kann, sodass diese Aufgabe hoffentlich relativ zügig und dann auch effizient angegangen werden kann.
Felix Pierson, Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Istanbul, zu den Folgen des Erdbebens für die teils jahrtausendealten Kulturstätten. 5 Tage nach der Katastrophe wird in der Türkei auch die Kritik an der türkischen Regierung lauter, die illegales und damit nicht erdbebensicheres Bauen gebilligt habe. Dass Architektur Leben retten kann bzw. sollte, das ist ein zentraler Gedanke in der Arbeit von Marina Tabassum aus Bangladesch. Die Architektin beschäftigt sich mit dem Klimawandel und dadurch ausgelösten Naturkatastrophen, gerade dort, wo die Bevölkerung arm ist. Das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne in München widmet Marina Tabassum nun eine Ausstellung. Julian Ignatowitsch war dort.
Ein kleines Haus, fast ganz aus Bambus und in 2 Metern Höhe errichtet. Ein wenig sieht es aus wie ein Baumhaus, aber kein Baum hält es, sondern 8 dicke Stäbe in V-Form. Die Hütte darauf, mit quadratischer Grundfläche und schrägem Dach, bietet mehreren Personen Platz auf knapp 20 Quadratmetern Fläche.
The Kudibari is actually a modular mobile house structure.
Kudibari, eben kleines Haus, heißt dieses Gebäude, erklärt die Architektin Marina Tabassum. Es ist ein modulares, mobiles Gebäude, das wir in den vergangenen 3 Jahren entwickelt haben und immer noch entwickeln, sagt sie.
The idea was actually to give these houses to people who are landless.
Die Idee dahinter ist, solch ein Haus an landlose und marginalisierte Menschen in Bangladesch zu geben. An Menschen, die nichts haben, wie Tabassum es formuliert.
In the context of the world, these are the people who has nothing.
Dass dieses Haus in 2 Metern Höhe steht, nur mit einer Leiter betreten und zudem schnell auf- und abgebaut werden kann, das ist natürlich kein Zufall. Denn die ländliche, besitzlose Bevölkerung in Bangladesch, für die dieses Haus konzipiert ist, leidet bereits massiv unter den Auswirkungen des Klimawandels.
Flash flooding is a major concern.
Landerosion und der Anstieg des Meeresspiegels verursachen mehr und mehr Überschwemmungen in der flussreichen Landschaft Bangladeschs. Das Kudibari ist eine innovative Wohnlösung für dieses Gebiet.
And it helps people to be able to go to the upper level and save themselves from the flash floods.
Genau an solchen innovativen Lösungen für die Menschen in ihrem Land arbeitet Marina Tabassum. Ihre Pläne, Arbeiten und Gebäude finden Antworten auf die globalen Fragen unserer Zeit, erklärt Kuratorin Vera Simone Bader.
Also der Flüchtlingskrise und dem Klimawandel und dieser Frage nach Identität. Sie hat da keine Berührungsängste, sondern fühlt sich tatsächlich auch für diese Themen verantwortlich.
Ähnliche Holzhäuser baut Tabassum auch für Geflüchtete, für bedrohte Frauen und für nachhaltigen Tourismus. Sie greift dabei immer auf regional ausreichend vorhandene Rohstoffe, wie etwa Matsch, zurück, recycelt Materialien und arbeitet eng mit den jeweils ansässigen Communities zusammen. Das stärkt die lokale Wirtschaft und schont die Umwelt.
I think we grew up learning that, you know, with a very little you can do a lot.
In unserer Kultur wissen wir, wie man aus wenig viel macht, sagt Tabassum. Alles, was wir finden, versuchen wir wieder zu verwenden. So wachsen wir auf. Recycling ist Teil der Kultur. Und genau das versuche ich auch mit meinen Baumaterialien zu machen. Es geht mir um Innovation. Gleichzeitig arbeitet Marina Tabassum mit am kulturellen Gedächtnis und sozialen Fortschritt ihres Landes. Ihre ausgezeichnete Bet-Oruf-Moschee soll nicht nur Gotteshaus, sondern Treffpunkt eines ganzen dicht besiedelten Stadtviertels sein. Das unterirdische Museum of Independence und das mahnmalgleiche Liberation War Museum erinnern an die koloniale und gewalttätige Geschichte in ihrer Heimat. Bei all diesen Gebäuden setzt Tabassum auf klare Formen, lichtdurchflutete Räume und Backstein. Der ist seit dem 3. Jahrhundert vor Christus Hauptbaustoff der Bengalen und eignet sich nach wie vor, erklärt die Architektin. Backstein atmet, wenn man ihn nicht verputzt, sagt sie. Das Verputzen ist nur teuer und aufwendig in der Erhaltung. Deswegen lasse ich die Steine sichtbar. Viele Architekten in Bangladesch tun das. Mal wieder zeigt eine Ausstellung im Architekturmuseum der Pinakothek so detailverliebt wie anschaulich die sozialen und geografischen Herausforderungen eines nicht-westlichen Landes und die architektonischen Lösungen dafür. Wir in Europa können lernen von Architektinnen wie Marina Tabassum.
Julian Ignatowitsch über Marina Tabassum, der das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne in München eine Ausstellung widmet. Und jetzt ins Wien zur K&K-Zeit, wo Johann Strauss 1874 seine bis heute erfolgreiche Operette Die Fledermaus uraufführte. Eine Geschichte um Verwechslungen, ja, lustige Kostüme, Streiche und die Liebe. Und bei all dem wird die ganze Zeit unglaublich viel Champagner getrunken. Der Erfolg der Fledermaus dürfte aber ganz wesentlich an der wirklich schmissigen Musik liegen. Die Komische Oper in Berlin zeigt nun eine, Zitat, Fledermaus im alle Grenzen sprengenden Taschenformat. Und das klingt so.
Fledermaus, du meine Güte, bitte nicht die Fledermaus. Geh bitte, nein, da läuft das hier noch jeder raus. Da kennt man sich mit der Geschichte wieder aus. Noch ein,
ja oder nein,
die muss da raus.
Die muss doch sein,
nicht in dem Haus.
Und der Applaus,
der muss
schon sein.
Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich die Premiere gestern angeschaut. Herr Friedrich, das ist hörbar eine ungewöhnliche Bearbeitung der Fledermaus. Geht das so weiter und funktioniert das?
Also erstens, es funktioniert wunderbar. Es geht nicht ganz so weiter. Hier war es ja A Cappella-Gesang des gesamten Sänger-Sängerinnen-Ensembles inklusive der nur fünfköpfigen Band. Das sind die Zucchini Sisters und der Arrangeur am Klavier, Kai Tietje. Und das war es eigentlich schon fast. Keine Streicher. Das macht dann schon klar, es wird ein viel knackigerer Sound, den wir hören. Und diese Musik wird verlegt in die Zeit von 1874 bis heute. Also da haben wir mal einen Schlager der 70er, das sieht dann auch aus und klingt so wie meinetwegen Jürgen Markus oder Christian Anders aus der großen Hitparade mit Dieter Thomas Heck oder Christoph Marti, der die Rosalinde spielt, auch bekannt als Urs Liebpfister, macht diese Rosalinde in dem großen pseudo-ungarischen Charter, als wäre es Sarah Leander, die Marika Röck spielt. Und das ist unglaublich witzig, wahnsinnig virtuos. Da kann man an diesem ganzen eklektizistischen und anachronistischen, das aber doch interessanterweise der Ursprungsfledermaus überraschend treu bleibt, da kann man wirklich sich in diesen, ja, wenn man so will, Eskapismus flüchten.
Eskapismus ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil die Fledermaus ist ja kein gesellschaftskritisches Stück, was Operette durchaus auch sein kann. Ist das eigentlich der passende Stoff zur krisengeschüttelten Gegenwart?
Also dem Publikum hat es jedenfalls wahnsinnig gut gefallen, mal nicht an all das Schlechte und Schlimme zu denken, das uns umgibt, auch wenn Stefan Kurt, verehrungswürdig wie immer, als Frosch auch Witze darüber macht, dass die Heizung runtergedreht wird und dass bald das Licht abgestellt wird und jeder Zuschauer dann Taschenlampen bekommt und schauen kann, sich selbst anleuchten kann, was er nun wirklich sehen will von dem, was auf der Bühne passiert. Vor allem ist es aber eben musikalisch ein Fest und damit Sie wissen, was ich meine, jenseits von diesem A Cappella-Gesang hören wir Gabriela Rüffel als Adele mit Der Unschuld vom Lande.
Und komm.
Also da hört man schon, es wird so aufgesext, aufgejazzt. Es gibt auch noch Rumba, Samba, Tango, alle möglichen Rhythmen werden da zusammengemixt. Und alle werfen sich da rein in verschiedenem Maße. Christoph Marti, wissen wir alle, kann diese ganzen Diven posen und kann das aber auch gleichzeitig ironisieren. Genauso macht das Tobias Bonn als Gabriel von Eisenstein. Also das weist schon stark in die Richtung Pfister Revue, auch mit dem Regisseur Stefan Huber. Die sind sich sehr vertraut, haben aber auch immer wieder Lust auf Neues und auf andere Wendungen so einem Stoff zu geben.
Das ist ja ein Gastspiel des Casino-Theaters Winterthur. Das muss man vielleicht kurz dazu sagen, weil das eher ungewöhnlich ist für die komische Oper. Ich habe mir ein paar Fotos der Inszenierung angeschaut und da sieht man schreiend bunte Kostüme. Also das Auge kommt auch auf seine Kosten?
Unbedingt. Auch da, wie bei den paar Stühlen, die die einzigen Bühnenbildelemente sind, sind auch die Kostüme aus der gesamten Zeit seit der Uraufführung bis heute zusammengewürfelt. Aber unglaublich stilvoll von Heike Seidler. Und dadurch funktioniert das, wenn auch mein einziger klitzekleiner Einwand ist. Erstens, das Haus ist zu groß dafür. Winterthur hat nur 300 und ein paar Plätze. Die komische Oper 1200. Und bitte, bitte bei der Renovierung eine bessere Tonanlage anschaffen.
Uwe Friedrich über Die Rache der Fledermaus, eine Bearbeitung von Johann Strauss, berühmter Operette an der komischen Oper in Berlin. Vom kaiserlichen Wien ins antike Griechenland. Der ukrainische Autor Pavlo Arie hat Homers Odyssee auf seine Gültigkeit für die Gegenwart untersucht. Was hat uns der irrfahrende Held, der 10 Jahre lang im Trojanischen Krieg gekämpft hat, heute zu sagen? Und wie aktuell ist die Figur der Penelope, Odysseus' Frau, die 20 Jahre auf ihn wartet und den Sohn alleine großzieht? Pavlo Arie interessiert sich vor allem für die Frauenperspektive und erzählt Penelopes Geschichte mit geflüchteten Ukrainerinnen, die auch auf der Bühne stehen. Gestern Abend war Premiere am Schauspielhaus in Düsseldorf und Dorothea Markus hat sich das angeschaut.
Während ukrainische Städte in Flammen aufgingen, wurde in Düsseldorf Karneval gefeiert. Beklemmende Parallelwelten. Gezeigt werden sie auf der Bühne auf Videoleinwänden in einer Art zweigeteiltem Bahnhofswartesaal. Auf den digitalen Anzeigetafeln haben die ICEs die Nummer 2402, die Zäsur des Krieges. Grandios hat Bühnenbildnerin Paulina Barrero eingefangen, wie sich geflüchtete Ukrainerinnen in Deutschland fühlen mögen. Im falschen Luxusleben angesichts von Krieg und zerrissener Familie. In einer rastlosen Choreografie eilen sie mit Koffern und Daunenjacken über die Bühne. 14 Frauen und 2 Kinder, 7 von ihnen geflüchtet. 3 Schauspielerinnen des Ensembles, aber auch Mitglieder der Bürgerbühne.
Wo ist mein Odysseus? Ist er am Leben?
Er ist tot.
Nein, nein, er lebt. Nein, er darf nicht sterben. Ich erlaube es nicht. Warum bloß schweigt er?
Warum bloß schweigt er? Vielleicht haben es sich die Götter anders überlegt.
Wie lustige Handpuppen tauchen über der Bahnhofshalle Penelope-Figuren auf und beweinen nicht nur den fehlenden Mann, sondern sind wütend, weil er ihnen das Meer vorzieht. In Pavlo Aries Neudichtung der Odyssee bleibt der männliche Held eine Leerstelle. Krieg ist Sache der Frau. Mit unglaublicher Power und Präsenz berichten die Ukrainerinnen, wie sie sich blitzschnell zur Flucht entschieden. Was mitnehmen? Wem vertrauen? Die eine nimmt den Vibrator mit, die andere ihre Therapeutin. In einem grandiosen und witzigen Gitarrenduell performen etwa Vasilisa Fomanova und Alexandra Dolobowska, noch nicht einmal 20 Jahre alt, ihre Fluchterfahrung.
Als wir nach Düsseldorf kamen, habe ich Mondblumen gesehen. Hier wachsen sie, aber bei uns sind sie verboten. Mir wurde so warm ums Herz. Wir sind durch die ganze Stadt gelaufen und dich nur so. Wow, so etwas hatte ich noch nie gesehen.
Aber der Abend wird düsterer. Marta Betzpaljuk aus Irpin setzt ihrem gefallenen Bruder ein Denkmal. Von seinem Tod hat sie während der Proben zur Odyssee erfahren. 3 Schauspielerinnen berichten, den Blick nach oben gerichtet, in drastischen, konkreten Worten von einer Massenvergewaltigung. Eine andere, mit Blick in den schmutzigen Spiegel, der zugleich Livekamera ist, von ihrem Leben als weibliche Soldatin im Gefecht.
Und dann dachte ich, ich ziehe jetzt das Feuer auf mich. Was hatte ich denn schon zu verlieren? Wir kommen hier ja eh nicht lebend raus. Und ich gehe raus. Und sie
Sie waren erschrocken, dass eine Frau sie jetzt herausfordert. Sie haben, als wir durchs Dorf gingen, gar nicht gemerkt, dass ich eine Frau bin.
Pavlo Arje hat seine Interviews literarisch klug bearbeitet, mit anderen ergänzt. Nicht immer sind die Geschichten konkreten Personen zugeordnet. Über allem schwebt als poetischer Erzählfaden die Odyssee, wie das rote Wollknäuel, das ab und zu herumgereicht wird. Auch die Geschichte von Telemachos, Odysseus' Sohn, der seiner Mutter den Mund verbietet und wegläuft, um den Vater zu suchen, taucht auf. In Form einer Teenager-Liebesgeschichte. Ein Mädchen verliebt sich da in einen Ukrainer in ihrer Klasse, der aber will zurück, um seinen Vater zu suchen. Und wird in Kiew von einem Bombensplitter getroffen. Großartig und herzzerreißend spielen das die Jugendlichen auf Deutsch und Ukrainisch. Und immer wieder werden auch herzzerreißende Lieder eingewebt. Auch wenn manches sehr pathetisch, manche Geschichte auch zu konstruiert wirkt, der Abend vibriert mit seiner emotionalen Wucht und Vitalität, die mitreißt und immer wieder beklemmend zeigt, die Heldinnen und Opfer des Krieges sind auch Frauen, nur werden sie viel seltener gehört. Am Ende sitzen drei Penelopes stammelnd im Altersheim, umsorgt von ukrainischen Pflegekräften, und es wird klar, 20 Jahre lang warten ist zu viel. Die Frauen müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen und die patriarchale Erzählung beenden.
Dorothea Markus über die Odyssee am Schauspielhaus Düsseldorf, frei nach Homer von Pavlo Arje. Was früher Fortschritt war, ist heute Mahnmal oder Denkmal einer Industrie, die für die Verschmutzung der Umwelt, für das Elend von Arbeitern und für den Kapitalismus stand. Zechen, Fabriken, Öfen und Schornsteine waren bis vor einigen Jahrzehnten ein Versprechen des Fortschritts und wurden auch in der Kunst so gezeigt, in Ölgemälden von Adolf Menzel zum Beispiel, genauso wie in der wegweisenden Fotografie von Bernd und Hilla Becher. Fortschritt als Versprechen, das war durchaus auch ein Diktum, das nach 1945 für den Westen und den Osten galt. Wie Industriekonzerne ihr Fortschrittsversprechen in der DDR und der BRD inszenierten, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Carsten Probst hat sie gesehen.
Nicht jeder Industriezweig lässt sich so prestigeträchtig inszenieren wie die Autoindustrie. Bei Kohle, Textil, Stahl oder Chemie etwa muss der Produktionsprozess selbst in mehr oder weniger stimmungsvollen Bildern als Versprechen an die Zukunft behauptet werden. Im Wettbewerb der Systeme geht es um das Herzeigen von Größe, Effizienz, prosperierendem Wachstum und immerwährender Innovation. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Fabrik nun in der Bundesrepublik oder in der DDR stand, weiß Carola Jüllich, Sammlungsleiterin für Fotografie am Deutschen Historischen Museum Berlin.
Die Bildmotive sind die gleichen. Dem Stahl ist es egal, ob er in einem sozialistischen oder einem kapitalistischen Stahlwerk abgestochen wird. Aber wie die Bilder dann verwendet werden und kontextualisiert werden, das ist die entscheidende Erkenntnis. Das Bild kann sich nicht wehren, sondern es wird als Material verwendet.
Das Material der Bilder ergießt sich in dieser schon rein quantitativ gewaltigen Ausstellung über zwei ganze Stockwerke mit über 500 Exponaten aus 40 Archiven. Aufnahmen für Werkzeitschriften, Werbebroschüren, Produktkataloge, für Presseartikel oder für die Präsentationen auf Messen. Lässt man die jeweils systembezogenen Werbe- oder Propagandabotschaften, die die Bilder begleiten, einmal weg, dann scheint der Bilderkanon für das Fortschrittsversprechen in beiden deutschen Staaten zwischen 1949 bis 1990 ziemlich identisch zu sein und sich auch, wie die Produktionsprozesse der Industrie selbst, ständig zu wiederholen.
Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass Fotografie ja bereits in den 1860ern bei Krupp als allererstes schon im Dienste letztendlich der Industrie steht, auch ein Medium der Industrialisierung ist und sich dementsprechend auch schon sehr früh Bildwelten herausgearbeitet haben. Also es sind diese endlosen Produktionsstraßen, die immer und immer wieder kommen. Und das ist auch so ein bisschen die Sache mit der Industriefotografie. Wirklich innovativ sein kann sie in diesem Sinne nicht.
sagt Co-Kuratorin Stefanie Regina Dietzel und verweist auf einige Stilmittel und Klischees, die immer wiederkehren. In der Fotografie der Bergbauindustrie dominiert die Schwarz-Weiß-Fotografie mit dunklen Tönungen. Sie setzt sich auch in den Arbeiterporträts fort, die gern das Klischee vom fröhlichen und solidarischen Kumpel bedienen. Stahlwerkbilder prunken gern mit riesigen glühenden Gussformen, vor denen die winzigen Arbeiter gewaltige Funkenregen sprühen lassen. Die Textilindustrie definiert sich über endlose Reihen von Spinnmaschinen, die ihre Produkte nur im unermüdlichen Fleiß der Arbeiterinnen erahnen lassen. Besonders verdichtet ist die Fortschrittssymbolik in der Chemieindustrie. Reagenzgläser, Erlenmeyerkolben und die konzentrierten Gesichter von Angestellten in Schutzanzügen suggerieren gleichsam die Erforschung einer immer besseren Zukunft. Gerade Stahl und Kohle greifen gern auch auf Bildtopoi zurück, die man auch schon in der Industriemalerei des 19. Jahrhunderts finden konnte. Auch die traditionelle Fabriklandschaft darf nicht fehlen, obgleich die Industrialisierung durchaus zunehmend als Umweltproblem verstanden wird. Die Anpassung der industriellen Selbstinszenierung an Klimakrise, Digitalisierung und veränderte Geschlechterrollen zeigt diese Ausstellung kaum, man kann sie sich aber mühelos hinzudenken. Nur wenige Fotografinnen ragen mit ihrem Namen und einer bemerkenswerten Ästhetisierung des industriellen Blickes heraus. Otto Steinert etwa mit seinen für die Fotografie in Westdeutschland so einflussreichen Detailstudien, Charles Wilp mit seinen keineswegs heroischen ArbeiterInnenporträts oder Heinrich Heidersberger mit seiner über Jahrzehnte sich erstreckenden Dokumentation der Volkswagen-Produktion in Wolfsburg. Indem die Gebrauchsfotografie hier die Grenze zur künstlerischen Reflexion überschreitet, legt sie zugleich auch den idealistischen Kern des industriellen Komplexes frei, der sich selbst gern als Kunstwerk begreift und es am Ende auch ist.
Carsten Probst über die Ausstellung Fortschritt als Versprechen, Industriefotografie im geteilten Deutschland, zu sehen im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig feiern wir zunächst ein Jubiläum.
Und zwar den 150. Geburtstag der Villa Hügel in Essen. Ein Haus, welches mit seinen 269 Räumen den Namen Villa wirklich zurecht führt. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war das hochherrschaftliche Gebäude der Wohnsitz der industriellen Familie Krupp. Die Familie prägte über einen langen Zeitraum die Geschicke der Stadt Essen und war maßgebend für die Rüstungsproduktion in Deutschland. Im Rahmen seiner Festtagsrede erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch an die dunklen Kapitel der Villa Hügel, die Jahre, in denen Hitler und Co. herzlich willkommen waren.
Kein Zweifel, meine Damen und Herren, die Villa Hügel, die steht für ein gutes Stück Industriegeschichte Deutschlands und auch für die starke, in bestimmten Zeiten aber verhängnisvolle Verbindung, die zwischen Staat und Wirtschaft gesucht und gefunden wurde.
Die Villa Hügel ist seit 1953 für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Jubiläumsjahr soll es ein umfangreiches Kunst- und Kulturprogramm geben. Der Oscar-prämierte Regisseur Hugh Hudson ist tot. Der Brite gewann für seinen Film Die Stunde des Siegers 1981 4 Trophäen, unter anderem die für die beste Regie. Erzählt wird die Geschichte zweier Läufer, die an den Olympischen Spielen in Paris 1924 teilnehmen. Einer ist an seiner Universität in Cambridge antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Der andere ist strenggläubiger Christ und verweigert, an einem Sonntag zu starten. Die wahre Geschichte brachte den Regisseur an die Spitze der Filmemacher in jenen Jahren, wo Hudson neben anderen Briten wie Alan Parker und Ridley Scott in bester Gesellschaft war. Zeit seines Lebens engagierte er sich gegen Klassenunterschiede, wandte sich gegen die Eliten, zu denen er qua Geburt gehörte. Hudson besuchte die teure Privatschule Eton, ging dann nach Paris und verdiente lange Jahre sein Geld als Werbefilmer. Die Stunde des Siegers dürfte neben Greystoke sein bekanntester Film sein. Nun ist der Regisseur, wie jetzt bekannt wurde, gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Am kommenden Donnerstag beginnt die Berlinale. Die Filmfestspiele zählen neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Veranstaltungen für die Branche. Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte noch einmal, wie wichtig es sei, dass die Berlinale stattfinde und wie dezidiert politisch sie auch in diesem Jahr sein wird. Damit sich auch andere Kabinettsmitglieder davon überzeugen können, hat Roth Briefe verfasst, in denen sie persönliche Filmempfehlungen gibt. So empfiehlt sie Bundeskanzler Olaf Scholz unter anderem Superpower von Sean Penn, eine Dokumentation über Wladimir Selenskyj während der Dreharbeiten überfiel Putin die Ukraine.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. In den Informationen am Abend mit Petra Ensminger gleich aktuelle Nachrichten aus dem Erdbebengebiet. Außerdem mehr zu den Streiks in Frankreich gegen die Rentenreform. Das war Kultur heute mit Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.